together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, bin ich nicht die Christiane. Die macht nämlich normalerweise immer diesen Teil. Die Christiane ist leider krank geworden und deswegen haben wir heute einen neuen Co-Moderator, nämlich den Tommy.
Hallo.
Und der Tommy ist, wir haben ihn deswegen auch gefragt, weil er ein Fellow-Podcast-Kollege ist vom Podcast Zeitgeist. Also haben wir gedacht, das passt jetzt irgendwie gut. Ich wünsche der Christiane alles Gute, gute Besserung.
Ja, einerseits ist es schön, dass ich für dich übernehmen darf heute, aber andererseits ist es natürlich deine Show und wir hoffen, dass dir bald gut geht und du wieder hier deinen Platz einnehmen kannst.
Deswegen ist heute alles ein bisschen umgedreht, das ist ein bisschen schräg für mich, weil es nicht mein Text ist normalerweise. Wir haben aber einen neuen Gast heute und unser neuer Gast ist der Erwin und der Erwin ist 50 und Berufsoffizier. Hallo Erwin.
Hallo, schönen guten Abend. Danke auch für die Einleitung. Danke, dass ich auch hier sein darf und ich warte eigentlich schon gespannt auf die Fragen. Bin ja völlig unvorbereitet, ja.
Ja, so wie jeder Gast, jeder Gast.
Das ist bei gut uns. So.
Das Thema hat der Tommy heute.
Ja, du bist ja beim Bundesheer und deswegen haben wir, quasi starten wir mit dem Zitat. Das Thema Disziplin ist die ganze Seele der Armee. Es ist von Helmut Graf von Moltke. Und ja, es geht um die Disziplin auch, die wahrscheinlich ein sehr relevanter Teil ist beim Militär oder auch bei jeder Armee und das, womit man sich auch beschäftigt, womit ich mich auch beschäftigen musste in meiner Grundausbildung. Und ja, aber bevor wir dazu kommen, kommen unsere Fragen to go, Questions to go.
Questions to go.
Questions to go. Das heißt, das ist so zum Aufwärmen ein bisschen,
ja. Alles klar.
Entscheidungsfragen.
Ja.
Buch oder Kindle?
Beides.
Radio oder Fernsehen?
Mehr Fernsehen.
Als Kind wollte ich ... werden.
Soldat werden.
Womit kann man dir eine Freude machen?
Mit einem guten Essen.
Am Wochenende mache ich am liebsten?
Lesen, Sport, ausgehen.
Welches Klischee über das Bundesheer nervt am meisten?
Das Schleifertum und der Drill.
Wenn du einen Tag Bundespräsident sein könntest, was würdest du sofort verändern?
Ich würde für das Bundesheer mehr Geld anordnen, per Dekret und Unterschrift.
Was ist die blödeste App auf deinem Handy?
Puh, da müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Ich habe doch viele oben, die was ich auch brauche, aber ich glaube ein Drittel, die was ich noch nie benutzt habe. Definitiv kann ich es nicht sagen. Ja. Aber ein Drittel kann ich eigentlich löschen.
Und Danke sagen möchte ich?
Eigentlich meiner verstorbenen Mutter, dass sie mir das ermöglicht hat, das zu werden, was ich bin. Das liegt auch in der Erziehung und in dem, was sie mir in der Kindheit mitgegeben hat.
Questions to go, gut gemeistert.
Danke sehr.
Würde die Christiane jetzt an der Stelle sagen.
Puh.
Und ich habe jetzt die erste große Frage für dich. Bei uns ist es schon so, wir haben ein Thema, das wir uns überlegt haben, dass das irgendwie passt. Aber wir sind total offen, über zu reden, was du reden möchtest.
Sehr gut, ja.
Manchmal enden wir in Weihnachten. Was zu dieser Jahreszeit total gut passt.
Das kann, also das stimmt, ja.
Steht jedem offen.
Ja.
Meine erste Frage an dich ist, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
Ein guter Kaffee, den habe ich tatsächlich in Bosnien getrunken, bei einer Familie zu Besuch, weil er komplett anders ist, als ich ursprünglich so zu Hause gewohnt bin. Ja. Ich habe ihn dann auch versucht, aber woanders zu trinken, auch zu Hause, wie auch immer, in Wien, in einem Lokal, wie auch immer, den habe ich nie mehr so. Der Geschmack war nicht vorhanden und ich glaube, es hat auch deswegen was zu tun mit der Ambiente und der Umgebung. Also ich trinke gerne einen türkischen Kaffee in Bosnien, wo auch immer, aber zu Hause oder auch in Wien passten mir die Ambiente nicht. Ja? Okay. Das ist für mich so vernetzt mit dem Land.
Da muss man vorwegnehmen ein bisschen in der Geschichte, dass du auf Auslandseinsatz in Bosnien warst.
Genau, insgesamt waren es doch 2 Jahre jetzt.
Ja. Wir haben uns halt einmal getroffen sogar, wir waren Kaffee trinken.
Genau.
Ja, in Vatra.
Ja.
Ich habe immer versucht, wenn ich ihn Erwin dazwischen getroffen habe, zu animieren, wie viel er jetzt schon Bosnisch gelernt hat.
Muss ich leider hier passen, weil ich habe ja in meinem internationalen Hauptquartier gearbeitet. Dort ist Englisch die Arbeitssprache und immer wenn ich draußen unterwegs war, habe ich einen Sprachmittler mitgehabt. Also da ist der Zwang nicht da gewesen, um Sprachen zu lernen. Und außerdem Sprache, ich bin eh nicht so begabt. Ja. Das muss ich hier auch offen gestehen. Ja.
Und so die alltäglichen Floskeln?
Das schon, natürlich. Das ist aus Höflichkeitsgründen, dass man da schon hinkriegt. Aber dann switcht man eigentlich direkt auf den Sprachmittler um. Mhm. Oder also in den Kreis, Cafés, wo ich unterwegs war, ist Englisch eigentlich durchwegs immer, mit dem bin ich gut gefahren. Ja. Und natürlich im zivilen Dress muss ich auch erwähnen, Deutsch. Also Deutsch ist dort wirklich, Hut ab, also in der Bevölkerung ist Deutsch wirklich schon sehr verankert und das ist in Österreich wirklich eigentlich ein sprachliches Entwicklungsland gegenüber denen. Das muss man dann wirklich auch so einen Hut ab.
Aber jetzt greifen wir die Geschichte nicht so vor, weil das ist ja jetzt am Schluss der Station.
Habe ich was gedacht.
Und eigentlich, du hast schon gesagt, du hast dich bei deiner Mutter bedankt, dass sie dir das ermöglicht hat.
Ja.
Wie war so dein Weg? In den Beruf?
Ja.
Berufsoffizier.
Also ich habe ganz am Anfang gesagt, ich wollte immer schon Soldat werden. Das ist eigentlich interessant. Es war niemand in der Familie, der was aus diesem Milieu kommt. Aber ich kann mich erinnern, ich habe immer schon als Kind mit dem Lego habe ich Burgen gebaut, Katapulte und Soldaten. Warum auch immer. Also es ist irgendwo muss ein gewisser Gendefekt vorhanden sein, der mir einfach diese Prägung also aufgegeben hat. Und eigentlich nach der Hauptschule, ich stamme aus einem kleinen Dorf in der Südoststeiermark und zu meiner damaligen Zeit, muss ich sagen, war weiter Schule gehen und so weiter, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, nicht Usus und auch nicht so einfach möglich. Ich bin dann auch mit 17 freiwillig zum Heer und habe erst mit dem Heer begonnen, eine Matura nachzumachen, die Militärakademie und habe erst dann mit, glaube ich, da war ich schon 35, habe ich nebenbei noch Politikwissenschaft studiert und andere Studien dazu gemacht und sozusagen einen anderen Weg gewählt, aber für mich selber einfach mit motiviert und mir auch das auch ausgesucht. Das ist auch ein wichtiger Punkt zu erwähnen. Es hat mich nie jemand zu etwas gezwungen. Also mein Weg war immer, bis auf, glaube ich, einmal kann man sagen, immer eigenbestimmt.
Mhm. Wie wurde das gesehen in der Familie? Gab es da besondere Meinungen in die eine oder andere Richtung?
Gar nicht. Es war schon eigentlich eine Ausnahme, dass jemand aus der Familie auch die Matura macht. Ja, das war ja damals auch nicht üblich, gar nicht. Also das war schon mal der erste große Schritt. Und natürlich war auch ein gewisser Stolz vorhanden, dass man auch weitergeht zur Matura. Damals war tatsächlich Matura noch etwas. Heutzutage, glaube ich, redet man von keiner mehr. Und natürlich dann auch weitergehen, das war schon ein bisschen mit Stolz der Eltern verbunden. Ja.
Aber ich meine, als 17-Jähriger zum Beruf, zum Heer zu gehen, ist halt auch schon noch eine Entscheidung, weil ich meine, ich mit 17 hätte mich jetzt nicht so untergeordnet anderen Leuten sehr gerne.
Ja, nein, doch. Also das war natürlich, also es gab verschiedene Ausbildungsphasen, die waren sehr schwierig, sehr fordernd eigentlich. Man muss sich anpassen. Da muss man auch ein Typus dazu sein, erstens sich anzupassen in einer Hierarchie, auch Teil dieser Hierarchie zu sein und wenn man natürlich aufsteigt, auch eine gewisse Verantwortung, eine Führungsverantwortung zu übernehmen. Da ist nicht jeder dazu geeignet. Also ein typischer Individualist, wie auch immer, wäre da vielleicht, oder ein künstlerisch angehauchter, fehl am Platz. Aber das ist ja das Schöne, man kann sich das aussuchen, was zu einem eigentlich passt.
Gab es Zeiten in deiner Karriere sozusagen oder bei den ersten Schritten, wo du das dann gröber hinterfragt hast, wo du dir vielleicht gedacht hast, das ist vielleicht doch nicht das Richtige? Oder?
Eigentlich gar nicht. Also ich habe ja das Schöne und an diesem Beruf ist, man kann ja auch nach der Militärakademie verschiedene Schienen einschlagen. Ja, egal, wo es dann zu passt. Man bleibt bei der Truppe, man geht auf die Kommandantenschiene oder man studiert, man sucht sich ein Fach oder man geht mal ins Ausland. Also die Bandbreite ist relativ groß. Das war ja das Schöne bis dato eigentlich. Ich habe ja, wenn ich jetzt mal vorgreifen darf, ich war ja auch 2,5 Jahre karenziert, habe dann ja auch im Parlamentsclub der NEOS als Fachreferent gearbeitet. Also eine völlig andere Welt. Und daher habe ich das nie bereut eigentlich, ja, weil ich alles, was ich wollte, habe ich bis jetzt auch beruflich gemacht.
Aber ist es nicht, ich stelle mir das auch total schwierig vor, wenn man selber jetzt irgendwie die Philosophie versteht und sagt, okay, da gibt es eine Hierarchie und da muss ich mich halten.
Ja.
Und dann kommen lauter 18-jährige Burschen daher, die das sich jetzt nicht so ausgesucht haben, ja, und die wollen sich vielleicht auch nicht so gut fügen. Stellen das eigentlich in Frage, was man selbst irgendwie gut findet.
Also ich war ja am Anfang einige Jahre Unteroffizier und du bekommst natürlich deine 8 bis 10 Soldaten und die fangst wirklich mit der Grundausbildung hin, mit Salutieren und Backen und Marsch und so weiter. Also ich habe das immer eigentlich sehr geliebt. Das war immer ein gutes Zusammenhang. Man lernt einfach auch mit Menschen zu führen und denen einen gewissen Willen aufzuzwingen, wo sie dem eigentlich ja nicht primär wollen. Also das geht nicht nur mit strikten Befehl, sondern auch mit erweckender Einsicht etc., mit der Motivation, da ist ja vieles damit verbunden. Also an und für sich war das aus menschlicher Sicht eine interessante Herausforderung. Das tun zu dürfen, das war ja mit diesem Alter, wo hat man da schon die Möglichkeit.
Ich habe neulich einen Superheldenfilm mit meinem Sohn geschaut, Captain America, und der fängt ja damit an mit der amerikanischen Armee. Und Und der Held am Anfang des Films, der will unbedingt in die Armee kommen und er wird halt immer wieder abgewiesen, weil er körperlich nicht in der Lage ist. Und mein Sohn hat mich gefragt, ja, aber warum will man sterben?
Natürlich, ich glaube, jeder Beruf arbeitet mit Klischees oder hat einfach Klischees. Das ist einmal gang und gäbe und das muss man auch so akzeptieren. Im Bundesheer ist das nicht so mit dem Krieg, Sinn und Sterben, weil es ist eigentlich weit weg. Davon redet keiner. Es geht mehr um Anzip, um verlorene Zeit, wie auch immer, oder man weiß nicht, warum dass man das macht. Ja. Es ist immer durch die Frage, aus welcher Perspektive das man sieht. Als direkt Betroffener, als Rekrut, wenn man in diese Armee kommt, hat man nur eine kleine Perspektive. Und natürlich, das ein oder andere Mal passiert das aus seiner Sicht, ist es durchaus richtig, ist es eine verlorene Zeit oder ist es sinnlos für ihn, das mag durchaus stimmen, weil er auch dieses große Bild in dem Sinne nicht hat oder, man muss auch selbstkritisch sein, das Bundesheer auch vielleicht nicht in der Lage ist, diese Notwendigkeit auch zu vermitteln. Das muss man auch anmerken.
Aber was dich jetzt motiviert hat, war das eine gewisse sozusagen eine Ästhetik, die mit dem Beruf verbunden ist oder waren das bestimmte sozusagen Werte?
Ich glaube schon, es war Werte geprägt. Also mich hat das auch damals in der Jugendzeit furchtbar aufgeregt. Damals war noch der Kalte Krieg eigentlich, das Nonplusultra. Also ich habe schon gesehen, dass also diese Gefahr vom Osten auch tatsächlich latent vorhanden war und dass man das auch in dieser ganzen Friedensdiskussion irgendwie völlig ignoriert hat. Also das war für mich schon ein prägend, aha, da gibt es doch eine reale Gefahr. Dass das natürlich jetzt mit Bundeswehr und so weiter ja nicht zu abwehren ist, das ist natürlich eine andere Sache dann. Aber das Bewusstsein war vorhanden, dass hier diese Gefahr vorhanden ist. Und ich glaube, das war eher schon mehr diese Wertebestimmung.
Und du bist dann nämlich erst 17 dorthin gegangen zum Bundesheer.
Genau.
Und hast einmal die Grundausbildung gemacht.
Komplett von null angefangen, ja, richtig.
Ja, und wie ist denn dann ein klassischer Weg weiter? Weil, also ich tue mir schon schwer, mir zu merken, welche Ränge
ja,
wo sind. Ich merke zwar nicht,
ehrlich gesagt. Ja, ist auch nicht notwendig, ja.
Und, also wie ist denn so ein klassischer Weg so im Heer?
Es gibt verschiedene Wege. Ich habe ja, wie gesagt, wirklich von unten, ganz unten angefangen, von null, weil ich auch während meiner Unteroffizierslaufbahn die Matura nachgemacht habe. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, damals hat es noch verschiedene Kurse gehen, Schritt für Schritt, bis du Unteroffizier wirst, bis du dann Soldaten anvertraut bekommst, die du dann auch eigentlich ausbildest und dann steigst du mal bis zum Unteroffizier aus. Das hat schon 3 bis 4 Jahre gedauert. Und dann nach der Matura war zu meiner Zeit so ein Vorbereitungssemester, Entschuldigung, wo diejenigen, die Absicht haben, auf die Militärakte zu gehen, einmal wirklich zuerst auf einen gewissen Stand gebracht werden, aber schon auch selektiert werden. Ja. Also man wird praktisch 4 Monate lang auch beobachtet, beurteilt, ist man überhaupt grundsätzlich fähig, auch in diesen Beruf zu ergreifen, passt man eigentlich hinein. Das war damals eigentlich schon eine gewisse Hürde, weil wir waren doch ca. 2,5 Mal so viel Bewerber als Studienplätze damals. Und dann Militärakademie war auch damals auch fordernd. Also zwischen Studium und auch militärischen Fächern 3 Jahre und dann mustert man als Leutnant aus. Und dann fängt man als junger Unteroffizier mal, kommt man zu einer Einheit und dann darf man mal anfangen zu werken eigentlich. Und das, also wie gesagt, es war jede Stufe eigentlich wirklich sehr interessant, vom Unteroffizier auf von der Militärakademie-Ausbildung und dann als junger Offizier irgendwann bei der Truppe, bei mir war es gerade in Allensteig, also mitten irgendwo nirgendwo im Waldviertel, also bei den Wildschweinen. Im Winter auch, ja, ich habe das wirklich alles erlebt. War eine interessante Zeit, um es mal so zu sagen. Und da macht man halt den Weg, das war bis 30 so, ja.
Wenn man eigentlich in dieser Ausbildung ist das so dieses Thema, weil, also ich stelle mir ziemlich schwierig vor, dass es nicht nur um Krieg geht oder nicht nur um Strategien, wie man jetzt militärisch einen Krieg führt.
Ja. Nein, ist es nicht. Also auch in der Ausbildung natürlich ist die Didaktik, die Waffengattungen ein Hauptteil der Ausbildung, aber nebenbei hat es auch Politikwissenschaft studieren, betriebswirtschaftliche Fächer, allgemeine Themen. Also das ist auch Berufsethik etc. Also war eine gewisse Vielfalt also vorhanden eigentlich. Ja. Aber natürlich lernt man das Handwerkzeug des Soldaten einfach kennen. Das ist natürlich schon klar. Ja. Das muss einem schon bewusst sein. Ja. Vielleicht, wenn man innerhalb des Systems ist, nimmt man das irgendwo selbstverständlich. Man muss mit den Waffen umgehen können etc. Aber man ist ja auch dann, vor allem als junger Offizier, ist man ja auch Ausbilderführer. In dem Sinne, also da lernt man auch ja diese Führungsmethodik und auch das kennen. Wie wie kann ich oder wie muss ich also mit Menschen umgehen? Das sind ja Menschen die in der gesamten Bandbreite, um natürlich auch in einer Extremsituation, und das muss eigentlich im Hinterkopf schon sein, in Extremsituation Leute in eine Gefahrensituation zu führen. Mhm. Das ist vielleicht ein Unterschied zu allen anderen Berufen, dieses bewusst in die Gefahr hinein handeln. Ja. Mhm. Das hat nicht einmal die Polizei in dieser Ausprägung wie das Bundesheer. Auch wenn das hoffentlich nie passieren wird, aber im Hinterkopf ist das natürlich immer vorhanden.
Mhm. Und ist es nicht irgendwann manchmal so auch ein bisschen vielleicht nicht deprimierend, aber schon ein bisschen, dass man immer eigentlich mit diesem Kriegsgedanken so umgeben ist und mit Waffen?
Deprimierend nicht. Es ist die Besonderheit ist natürlich in diesem Beruf, man lernt eigentlich für etwas, was man eigentlich ja praktisch nie in der Praxis anwendet. Also in diesem Beschränken. Ja, man lernt oder jetzt den Krieg ins Gefecht zu führen, also das klassische Gefecht, das ist nur ein Teilbereich der Aufgabe. Man versucht also hier alles so zu lernen, was möglich ist, aber diese Feuerprobe unter Anführungszeichen hat man in Klammer, Gott sei Dank, nicht.
Da passt Thomas in die nächste Frage sehr gut dazu.
Eigentlich könnte man das auf zwei Arten auffassen. Die Frage ist, was sind Menschen oder Ereignisse, die mich geprägt haben? Ja, das könnte jetzt sein, einerseits auf dem Weg dorthin, aber vielleicht auch im Bundesheer selber, die dir sozusagen Lektionen vermittelt haben.
Mhm. Prägende Punkte waren sicher also die nach dem Vorbereitungssemester die Aufnahmeprüfung, also dass sozusagen aufgenommen werden in die Militärakademie, so das erste Mal in die Burg hineinmarschieren, weil die Burg ist doch ein historisches Gebäude, die Militärakademie, wenn er neu steht, ist ja auch die älteste, und das war immer so das Ziel, und plötzlich geht man durch das Burgtor hinein und steht mitten in diesem Burghof. Das war schon sehr prägend, war schon also für mich sehr, sehr imposant. Diese Burg, dieses Militärische, diese Tradition auch an und für sich. Also das war schon ein für mich persönlich auch ein Meilenstein. Das zweite ist natürlich auch die Ausmostung und dann in die Realität wieder landen. Eine Burg ist so ein Nukleus, wo man ist unter sich, man lernt, und das ist natürlich so schon ein bisschen Studentenmentalität teilweise, und dann kommt man raus, das war auch so ein Schnittpunkt, nach der Ausmusterung, nach wieder ein Rallensteig in die harte Realität. Das ist auch, das muss man auch immer verkraften. Dann war schon noch auch rein vom Privaten, jetzt wenn ich sage, der Tod der Mutter, auch ein prägendes Element, das ist, glaube ich, geht jedem so irgendwo auf dem Lebensweg. Und auch der erste Auslandseinsatz, das war 2002 in Kosovo, als erste Mal erstens ein halbes Jahr nicht zu Hause, und dann nach Kosovo 2002, also nach ein paar Jahren nach dem Krieg, war schon noch andere Umstände. Also das, und ich war gerade im Bereich der zivil-militärischen Kooperation, also keine klassische militärische Aufgabe, sondern mehr mit der zivilen Umgebung unterwegs, und das war schon prägend und schwierig. Also ich habe das schon gemerkt, nach dem Einsatz habe ich wieder ein bisschen gebraucht, mich wieder neu zu orientieren. Ja.
Auf deinem Werdegang durch diese einzelnen Stationen in der Karriere hast du da charakterliche Veränderungen an dir bemerken können, wo sich Wertigkeiten ändern? Beziehungsweise wenn du Menschen ausbildest, merkst du, dass es da immer wiederkehrende Muster gibt, in dem wie die sich entwickeln oder was da auf einmal an Themen kommen?
Also im Gesamten kann ich sagen, dass die Ausbildung hat sicher nicht geschadet. Ja, man wird natürlich zu gewissen Dingen auch gezwungen, zur Ordnung, zur Disziplin, unter Druck Leistung zu erbringen, und das macht man so auch nicht freiwillig. Man geht nicht mit einem Kampfgepäck marschieren, bis man umfällt, oder in einer Gefechtsübung, dass man bewusst bis zu zwei Nächten unter Schlafentzug so hingedrillt wird, dass man schon weiße Pferde sieht am Abend. Also das macht man sonst nicht, und das prägt natürlich schon. Und auch dieses Übernehmen der Verantwortung, wenn es soweit ist oder wenn es sein muss, das sind schon, ich glaube, einzelne Charaktermerkmale, die einfach aufgrund der Ausbildung vorhanden sind. Das sind aber in diesem klassischen Beruf Polizei, Militär schon geprägt. Man ist, ich sage mal, jetzt wie ein normaler Mensch, aber wenn man umschaltet jetzt, es kommt einem zu einer Gefahrensituation, reagiert man vielleicht auch etwas anders.
Also während der Jugoslawienkriege warst du nicht irgendwie involviert in...
Gar nicht, nein. Okay. Also auch, das war ja auch alle Einsätze auch von der europäischen Seite, also nach dem Krieg, auch in Kosovo, das war glaube ich 3 Jahre nachher, den ersten Einsatz. Also alles, also in einer Postkonfliktsituation, wo es tatsächlich keine reale Gefahr für Soldaten bestand. Also keine direkte Gefahr durch Minen und durch Kampfmittel, aber sonst nicht, nein. Also ich hatte auch noch nie eine Gefechtssituation oder in dem Sinne, also gar nicht, ja, Gott sei Dank nicht. Also ich brauche das auch nicht, ist auch nicht das Primärzeug. Ich muss jetzt irgendwo das sich beweisen oder was auch immer, das nicht. Nein.
Ist es, glaubst du, weil ich meine, du hast ja in Auslandseinsätzen sich auch Militärs aus oder Angehörige eines anderen Militärs getroffen aus anderen Ländern, gibt es da schon diese, also ich würde mir jetzt einen typischen Army so vorstellen, der ist ein bisschen auf Rambo und irgendwie so, ich gehe jetzt Krieg spielen. Hä? Hast du die getroffen oder ist das auch nur so, eine, so ein bisschen so, eine, so ein Mythos?
Mythos glaube ich nicht, aber ist die Einsätze eigentlich im Balkan war das so nicht vorhanden, weil das ja eine ganz andere Umgebung ist, eine ganze Herausforderung. Mhm. Also ich hatte schon, ich war in meiner letzten Funktion als Branch Chief, als wie ein Referatsleiter, hatte dort am Anfang bis zu 10 verschiedene Offiziere aus verschiedenen Nationen, Europa, Türken auch vor allem, wie auch immer. Und da ist natürlich interessant, die verschiedenen Zugänge einfach auch kennenzulernen. Besonders mit den türkischen Kameraden war es anders, aber auch durchaus interessant.
Warum ist es anders?
Man merkt natürlich schon einen gewissen Unterschied zwischen den europäischen Kameraden, der anderen Armeen und der türkischen Armee. Die sind anders ausgebildet, geprägt. Da ist schon ein gewisser Unterschied zwischen europäischen Gedanken und der türkischen Armee. Das ist jetzt nichts Negatives in dem Sinne, es ist einfach nur anders. Und auch die Zielsetzung natürlich jetzt da im großen Picture, die Zielsetzung der Türkei im Balkan und so weiter, ist natürlich vielleicht etwas eine andere als der europäische Zugang. Das muss man natürlich auch sagen, da schlägt sie noch bis unten durch.
Ich möchte es noch wieder zurückspringen, ich muss in meiner Geschichte herumspringen. Weil du hast auch von deiner Mutter gesprochen. War es für deine Familie nicht schwierig, auch dass du dann viel weg warst? Also ich meine, jetzt nicht in Bosnien und Kosovo, sondern auch in Einsteig zu sein oder in einer Neustadt zu sein.
Ich weiß nicht, ob es so schwierig war für die Familie. Es war eine Gewohnheitssache. Es war für mich auch natürlich nicht einfach, weil ich dann eigentlich schon ab dem 17. Gut, da war ich in Feldbach stationiert, da bin ich schon regelmäßig nach Hause gekommen. Aber dann ab 25 eigentlich wochenweise oder Monate oder was auch immer schon, also nicht zu Hause, aber das ist ein Gewöhnungsprozess eigentlich gewesen. Man hätte telefonieren können, wie auch immer. Also das eigentlich nicht.
Und jetzt bist du dann schon in einer Führungsposition, ja? Weil ich meine, ich verstehe es, dass Menschen im Bundeswehr, also das ist mein Verständnis, mein einfaches von Militär, dass die gerade neu kommen, Grundausbildung machen, ja, dass die halt einfach lernen müssen, wahrscheinlich blind zu folgen.
Naja, blind zu folgen, das ist vielleicht wieder ein typisches Klischee eigentlich, ja.
Danke. Wir machen wieder einen Bullshit-Button.
Und das wollen wir eigentlich nicht. Es geht ja nur um gewisse Aufträge zu erfüllen und da braucht man Soldaten und Soldatinnen, die was ja auch mitdenken und eine Aufgabe erfüllen unter widrigsten Umständen auch manchmal. Ja,
aber zum Beispiel, wenn du sagst, okay, du hast in meiner Grundausbildung, du willst mir was beibringen und sagst, du musst jetzt das tun. Und der sagt, ja, aber wäre es nicht klüger, ich mache das so und so. Lasse ich auf die Diskussion ein, oder?
Also das kann vorkommen in einem gewissen Bereich, aber entweder wird das vorher erklärt oder auch nachher, aber man kann nicht in einer Gefechtssituation jetzt da groß anfangen zu diskutieren, greifen wir jetzt aber links oder rechts an. Also das ist schon ein Element der Ausbildung, dass man sagt, wenn der Befehl des Kommandanten kommt, dann ist er umzusetzen. Man kann vorher diskutieren oder nachher, aber wenn er mal eine Entscheidung getroffen hat, dann ist es umzusetzen. Und es kommt auch auf die Situation an, wo es ist. Bei einer Gefechtssituation oder wo Menschenleben jetzt unmittelbar in Bedrohung ist, dann muss einer die Entscheidung treffen. Ob das dann richtig war oder falsch, wird sich dann später erst herausstellen. Ja. Aber eine Entscheidung muss getroffen werden und es muss agiert werden. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Also es gibt Situationen, wo im Zeitpunkt, zu einem gewissen Zeitpunkt keine Diskussionen möglich sind.
Mhm. Aber ich glaube, das ist mein Hirn, das jetzt da mitspielt. Aber ich sage schon mal, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Befehl kriegst, auch in einer Gefechtssituation etwas zu tun. Und
ja,
du sagst aber eigentlich, willst du es nicht tun, aus welchem Grund auch immer. Ja? Ja. Ich finde es ethisch nicht okay oder ich hätte es anders gemacht oder das will ich jetzt eigentlich nicht so oder wie auch immer. Also wenn du mit dir einen Konflikt hast, lernt man den Konflikt abzustellen oder?
Natürlich, ja. Aber so, dass es tatsächlich vorkommt, jetzt zum Diskutieren anfangen bei einer, ja, im Vorfeld und im Nachfeld da, ja. Also da schon. Mhm. Dafür gibt es ja auch diese Unterrichte, wie auch immer, diese Vorgestaffel, die Ausbildungen, diese Erklärungen, um was es dann geht und dann führt man das durch. Also man sagt nicht so vor Freitagmorgen, was jetzt da musst du was machen, was du jetzt nicht unbedingt magst oder auch dir nicht liegt. Natürlich kann es vorkommen, oder es wird dann auch vorher geklärt, dass man sagt, okay, jetzt um 5 Uhr aufstehen, Gepäck packen und Marsch. Ja. Aber es weiß vorher, und vor allem wenn man Kaderpersonal ist, weiß man vorher, das gehört zur Ausbildung dazu, um auch die Belastbarkeit zu testen. Mhm. Das ist natürlich auch eine schwierige Sache.
Ich habe es ein bisschen anders gemeint. Ich wollte irgendwie auf ein klassisches Bild hin. Auf diese, nein, gar nicht.
Ja.
Überhaupt, auch voll wichtig. Aber
okay, ja.
Ich wollte darauf hinaus, dass wenn du jetzt zum Beispiel hast, eine Gefechtssituation,
ja,
und dieses klassische, ich habe nur einen Befehl umgesetzt,
ja,
Ich persönlich wollte aber den nicht erschießen oder was auch immer. Lernt man diesen Gedanken auszuschalten, ich hinterfrage jetzt, was ich hier tue?
Ist das jetzt für mich persönlich oder für die, die was mir unterstellt sind?
Eigentlich? Für dich persönlich auch.
Ah, okay, ja. Na, wenn man so weit ist eigentlich, man hat ja sich vorher auch mit dieser Thematik in den schon beschäftigt. Mhm. Also wenn man jetzt da auf die persönliche Ebene jetzt da wieder geht und sagt, ich muss jetzt in eine Gefechtssituation, wo tatsächlich also tatsächlich einen mit der Waffengewalt niederzwingen müsste, dann im Zeitpunkt der Durchführung denkt man darüber nicht nach, man erfüllt seinen Auftrag. Aber man weiß ja schon vorher, in welcher Situation das ich bin. Bin ich jetzt im Einsatz, kann das passieren, damit beschäftige ich mich schon vorher im Endeffekt. Und ich weiß, was ich für einen Auftrag habe. Der Auftrag basiert ja auf gewissen demokratischen Entscheidungen, bei Weinsbeschluss etc. Und daher weiß ich aus dieser Ausbildung, aus dieser militärethischen etc., um was es hier geht. Ja.
Und vertraust auch in die
Entscheidung. Und daher vertraut erstens in die Entscheidung und auch in mich selbst, um diesen Auftrag auch durchzuführen. Und es geht auch nicht darum, mich persönlich, weil ich bin ja auch in ein Umfeld eingebettet mit Kameraden, die müssen sich auf mich verlassen können. Also ich kann so UEGs eigentlich nicht, weil ich nicht mag und dadurch werden andere gefährdet. Ja. Also das betrifft natürlich auch Wachsoldaten. Das ist keine einfache Entscheidung. Der ist Wachsoldat. Wir hatten das, also nicht wir, das Heer in Mali, wo dieses Trainingscamp überfallen wurde, da musste auch die Wache dieses Fahrzeug also mit überschweren Maschinengewehren niederstrecken. Sonst wäre es durchgebrochen und hätte andere gefährdet. Das vielleicht ist leichter zu verstehen.
Wenn wir bei Auslandseinsätzen sind, wie kann ich mir das generell vorstellen? Also das sind im österreichischen Fall Friedensmissionen oder friedenssichernde Missionen oder stabilisierende Missionen, aber was bedeutet das?
Also wenn das Bundesheer ist traditionell im Ausland schon mit den UN-Einsätzen, Golan, Zypern, das waren so die klassischen ersten Einsätzen des Bundesheeres und hat eigentlich schon eine lange Tradition. Auch im Verhältnis der Zahlen hat Bundesheer ein relativ großes Kontingent mit rund 1000 Soldaten und Soldatinnen im Einsatz. Das ist für die Gesamtzahl nicht wenig. Man braucht die Vorbereitung, Nachbereitung, Ablöse etc. Das ist schon ein für europäische Verhältnisse ein wichtiger Schritt. Auslandseinsätze wird nicht durch das Bundesheer entschieden, sondern wird ja im Parlament, im Hauptausschuss eigentlich genehmigt oder nicht. Also es ist immer eine parlamentarische Entscheidung dahinter, ob ich das mache oder nicht. Es muss ja ein politischer Wille sein. Das Bundesheer geht nicht aus Selbstzweck irgendwo in den Einsatz. Das ist immer eine wichtige Sache. Und das Parlament, glaube ich, schaut schon sehr darauf, ob das eine Notwendigkeit ist, ob das auch mit der Verfassung zusammensteht und auch diese Grundausrichtung, was Österreich hat, diese friedensschaffende Einsätze, hier in diese Richtung zu gehen. Was heißt natürlich nicht, dass das auch zu in Extremfälligen zu Gefechtssituationen kommen könnte. Das muss man schon irgendwo im Hintergrund auch immer mitschwingen lassen. Aber das ist
ein Teil davon.
Das war im Golan, also es hat diese Zwischenfälle auch gehen. Das war auch ein Mosaikstein, das Österreich dann hier abgezogen hat. Aber das kann auch überall anders auch passieren. In Mali ist wahrscheinlich jetzt einer der gefährlichsten Einsätze, auch wo das Bundesheer unten ist. Aber das ist der Beruf des Soldaten eigentlich. Mit dem muss man auch rechnen, sonst wären wir auch nicht Soldat.
Ja, und was passiert dann dort? Also was machen die Soldaten dort?
Je nachdem, in welchem Einsatzgebiet es man ist. Also in Bosnien und Herzegowina ist es mehr natürlich diese friedensstabilisierende Aufgabe. Man ist bereit, es ist ein Element in diesem verschiedenen Akteursgeflecht in diesem Land und versucht natürlich die Lage stabil zu halten, beziehungsweise das nicht verschlechtert. Man hat einen gewissen Beitrag zu leisten. Und eine der Hauptaufgaben ist auch, die Situation vor Ort zu beobachten und im Fall eines Falles Kräfte vor Ort zu haben. Und die Pläne sind ja auch so, dass es im Fall eines Falles gibt es ein abgestuftes Verfahren, wo andere Kräfte dann ins Land nachgeschoben werden. Es ist wie ein Brückenkopf derzeit im Endeffekt.
Da wird Infrastruktur geschützt oder eine Basis betrieben?
Es wird genau das Hauptquartier betrieben und es ist eigentlich nur ein kleiner, also 600, rund 600 Personen, also das ist wenig, eigentlich ist es ja nur der Nukleus in den sind unten. Also man hat Verbindung nach außen eigentlich, man macht Patrouillen, man ist auch in diesem Team-Mining involviert, also im Entminungsprogramm eigentlich der EU hat man einen Teil und so weiter und man beobachtet die Lage, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ist eine, man kann es ja sagen, das Human Intelligence, also diese Nachrichtentrupps vor Ort, die diese Lage beobachten und auch der EU eigentlich melden. Dann kommt ein Gesamtbild heraus. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die Situation vor Ort beobachten und eventuell auftretende Verschlechterungen, sei es jetzt auch wie Migrationskrise, ist auch ein Punkt, das zu melden und darauf dann zu reagieren. Vorrangig natürlich politisch.
Also ich war das letzte Mal der Stützpunkt in Sarajevo heißt Butmir. Und ich war dort das letzte Mal 2010 herum, würde ich sagen.
Okay.
Circa. Und da war zum Beispiel, da haben wir halt so ein Lecture bekommen, die uns erzählt haben, was gerade passiert.
Ja.
Und da haben die uns damals erzählt, dass das Großteil, was gerade passiert, ist, dass man versucht, die Bevölkerung zu entwaffnen. Weil noch so viele Waffen zum Beispiel im Umlauf sind, dass man versucht, Programme zu machen, dass da Waffen zurückkommen.
Das war, also am Anfang des Einsatzes war es tatsächlich ein Teil, aber ist eigentlich kein Schwergewicht mehr. Also das ist eigentlich so abgeschlossen. Also das T-Mining-Programm, das ist es noch eigentlich schon ein Schwergewicht. Das läuft schon EU-finanziert, das wird noch länger dauern, jahrelang, weil es ist ein bisschen minefrei, wird de facto schwierig zu erreichen sein. Aber wie gesagt, der Punkt ist nicht mehr aktueller.
Damals war auch noch ein Thema, dass gerade das bosnische Heer entstanden ist und man sehr lange gekämpft hat darum, dass da alle Volksgruppen wieder zusammenkommen in einem Heer.
Ja.
Und da hat die EUFA damals auch schon versucht, irgendwie, also hat beraten oder Unterstützung gegeben.
Ja, hat. Also ich war ja der Branchenchef für der Trainingbranche. Also meine Aufgabe war ja auch, die Ausbildung zwischen der EU und der bosnischen Armee zu koordinieren und zu leiten. Das war bis zum Ende meines Einsatzes war es ein Teil der Aufgaben von EUFOR. Also wir haben einfach Kurse abgehalten und denen beim Aufbau der eigenen Armee unterstützt. Die Armee ist eigentlich sozusagen die einzige Klammer in der Umgebung, wo noch dieses Multiethnische im Ansatz funktioniert. Weil man hat versucht, also die militärischen Einheiten zu mischen, nach Ethnien etc. Es funktioniert in Relation zu anderen Pässe als gar nicht. Und da hat man das versucht. Was natürlich schwierig ist, aber das war ein Teil, damit sie eigentlich eine eigene Armee zur Verfügung haben. Ja. Ja, es ist ein langfristiger Aspekt, es ist immer schwierig, durch externen Einfluss das irgendwie zu steuern.
Aber Butmir, ich habe es cool gefunden, das Lager. Ich meine, das Camp war schon ziemlich cool. Aber ich habe gehört, ich habe viele Freunde, die in Kosovo waren, also auf Auslandseinsatz, und ich habe gehört, dass das Camp in Kosovo ja ganz toll sein soll.
In Kosovo?
Ja, das österreichische Camp.
Ja, das war damals, ja richtig, also Casablanca, das gibt es ja nicht mehr. Das war wirklich, das gibt es nicht mehr. Also da war ja die österreichische Taskforce untergebracht. Das war wirklich ein österreichisches Camp, also mit den Deutschen und den Schweizer zusammen oder mit den Schweizer. Das gibt es nicht mehr aufgrund Restrukturierung und die EU versucht natürlich hier auch die Elemente zu vermindern und irgendwo die Verantwortung denen zu übergeben. Wobei das am Balkan, das ist auch kein einfacher Schritt in den Sinn. Das Camp Butmir ist, dort sind alle Truppen untergebracht. Das ist ja das Schöne, dieses multinationale Zusammenarbeiten, auch auf europäischer Ebene. Wenn man Soldaten aus den verschiedenen Armeen, gibt es verschiedene sozusagen Laufbahnen oder gewisses anderes Bewusstsein und das ist natürlich schon interessant, hier irgendwann gemeinsam hier einen Auftrag zu erfüllen.
Und also ich kann mich an Sarajevo noch erinnern, dass da früher die SFOR.
Ja, genau, ja. Richtig.
Weil die haben ja alle im anders geheißen.
Stabilization Force, ja.
SFOR noch bevor. SFOR war vor EUFOR.
War vor EUFOR, ja.
Und wie die SFOR noch war, dass ja auch ganz oft die SFOR in Uniform aufgetreten ist, in der Stadt zum Beispiel.
Ja.
Ist das heute noch so?
Heute ist eigentlich, im Prinzip ist das der Einsatz in Sarajevo wie in einer Kaserne in Österreich. Also man hat die Uniform während dem Dienst, aber nach Dienst und auch am Wochenende kann man ohne Uniform in Zivil das Camp verlassen. Das gibt es aber nur jetzt in Sarajevo, in Kosovo zum Beispiel ist das gar nicht der Fall. Echt? Nein, gar nicht. Also da hat man immer in Uniform und da geht man auch nicht im Zivil draus, weil man die Stadt anschauen möchte oder wie auch immer. Das hat sich erst traditionell wegen aus Sicherheitsgründen eigentlich auch, weil es anders ist. Ja. Das heißt, man fühlt sich auch in Sarajevo in dem Sinn sicher, bis auf die normale Kriminalität, so wie es auch Wien gibt, mit Diebstahl oder was auch immer. Ja. Also ich habe mich in keinem einzigen Augenblick irgendwo unsicher gefühlt. Ja. Also auch wenn ich allein unterwegs war mal oder auch nur in Zivil. Das ist ganz ein anderes Setting.
Aber hatte ich eine Zeit lang Österreich übernommen den Stützpunkt in Tuzla?
Genau, also es gibt also nicht nur das Hauptquartier, das große Camp in Sarajevo, sondern über das Land verteilt verschiedene diese, sagen wir so, Trupps, die hier die Lage vor Ort beobachten und Verbindung halten. Mhm. Lesen und Observer. Observation Teams, also die mit der lokalen Chili dann Verbindung halten, mit der Bevölkerung und sozusagen auch die Augen und Ohren der European Force eigentlich sind.
Du sagst, da gibt es diese Teams, die Kontakt mit der Bevölkerung halten. Wie schaut das aus? Sind das, sagt man, hallo, wie geht's? Was sind die Probleme? Oder wie
kann man es auch fast so sagen? Also die sind ja in einem zivilen Haus untergebracht. Die leben in diesem zivilen Haus, ganz normal, ein Trupp, mehr Personen und verrichten von diesem eigenen Haus ihre Tätigkeiten. Das heißt, da gehen sie wirklich zu Treffen, zum Bürgermeister, zu anderen Stellen, oder sie haben einen Auftrag, irgendwo gewisse Vorgänge zu beobachten, Veranstaltungen, wenn sie sind, besuchen, oder die lassen sich einfach sehen, auch in Uniform, dass man wieder weiß, auch Bevölkerung, aha, es ist Alpha noch immer da, ja, und sammeln Informationen. Also auch Gesprächsaufklärung, ganz normal in dem Sinne, also keine verdeckten Operationen, das ist ganz das offene, normale Auftreten eines Soldaten und in Kontakt treten mit der Zivilbevölkerung.
Und du hast ganz am Anfang erzählt, dass du irgendwann mit der bosnischen Familie Kaffee getrunken hast.
Genau.
Und was erredet man, über was redet man dann so?
Also das im Speziellen war ein Bataillonskommandant, eine Einheit, das heißt, es war eher fast schon ein Fachgespräch in dem Sinn, weil wir eine Ausbildungskooperation hatten, aber man gleitet natürlich schon ab, über Gott und die Welt zu reden, versucht man natürlich das eine oder andere mal aus Kriegszeiten nur anzuschneiden, man musste immer sehr vorsichtig sein. Also das war schon sehr interessant und dann mit einer gewissen Zeit, mit denen war ich öfters eigentlich unterwegs, öfters getroffen, wegen einer Übungsvorbereitung, war natürlich schon interessant, gewisse politische Sachen, wo rausgekommen sind. Aber man muss natürlich immer, und in der Vorbereitung, das habe ich auch dann gelernt, in der Vorbereitung sich mal einstellen, mit wem trete ich in Kontakt? Woher kommt er? Aus welcher Ethnie? Was hat er für Vergangenheit? Weil ja auch die Führungskräfte in der Armee, die haben irgendwann Vergangenheit auch im Krieg. Das sollte man schon irgendwie dann berücksichtigen. Also die haben sich ja, das muss man, das ist auch, was man lernt, also in der Vorbereitung eines Gesprächs in der Hinsicht, man muss sich tatsächlich auch vorbereiten. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz heikel eigentlich.
Und wenn man dann so mit Menschen, mit der Bevölkerung spricht, schütten die ihm das Herz aus und sagen so...
Also das Ausschütten so nicht, ja, in dem Sinne. Also ich habe mich schon immer gut verstanden, auch mit allen verschiedenen. Und was sie natürlich immer geklagt haben, ist das Leid, also der Zustand der Armee, also die notwendige finanzielle Ausstattung, also das fehlende Gerät etc. Also da schon, also rein um es ins militärische Themen geht eigentlich. Also das wäre ich jetzt eigentlich auch in Österreich kennen und da sind wir fast nicht besser als die Armee von Bosnien-Herzegowina.
Ich finde das so toll, wenn unsere Gäste sich selbst eine Überleitung basteln. Zum Thema. Weil das war jetzt in den Medien sehr groß, wie schlecht ausgerüstet das Heer ist.
Ja.
Das finde ich so nett, wenn du dir selber das Thema bastelst.
Ja, das ist ein guter Übergang.
Es gab jetzt neulich diese Broschüre, die das Bundesheer herausgegeben hat, die relativ direkt gesagt hat, dass die Einsatzfähigkeit nicht mehr gegeben ist, wenn in ein paar Jahren?
In ein paar Jahren ist gut, also ab nächstes Jahr, eigentlich schon ab jetzt, wenn man so sagt. Stimmt, also das war schon, also nicht intern, sondern auch die Außenwirkung war es erstmals so, dass es auch ganz, ganz klar kommuniziert wurde, wie der Zeli-Zustand ist. Ich bin ja jetzt schon seit 86 im Heer und habe ja die verschiedensten Reformstufen und Umgliederungen ja schon miterlebt. Und man kann jetzt tatsächlich so sagen, es ist erstmal wirklich so, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo die Einsatzbereitschaft jetzt nicht mehr gegeben ist, also die Aufträge nicht mehr erfüllt werden kann und ab nächstes Jahr einfach der Betrieb nicht mehr leistbar ist und tatsächlich jetzt da Substanz abgebaut werden muss. Bis jetzt haben wir uns immer so drüber geschwindelt und gesagt, ja, das geht, das machen wir. Auch weil das Heer, also das Personal ja an und für sich gut arbeitet und flexibel ist, improvisiert und immer sehr, sehr gewissenhaft in der Sicht ist. Also das ist schon, also von Human Resources, also von denen her, gibt es ja keine Mangel. Vielleicht nicht in der Qualität, in der Quantität ja, aber jetzt ist es so, dass einfach das Gerät, es geht nicht mehr. Es ist praktisch tatsächlich aus. Es ist alle, also viele Großwaffensysteme, in der Endphase, wo es technisch nicht mehr möglich ist, weiter zu betreiben. Und mit dem Budget gibt es dieses Bundesheer, so wie es jetzt ist, nächstes Jahr nicht mehr.
Aber was fehlt da? Also was die kann man sich nicht vor. Ich kann
es
nicht
ist im Prinzip, eigentlich ist es ja ganz einfach auch nach außen zu verstehen. Das Bundesheer hat ein Budget von 0,5 etwas drüber Prozent am Bruttonationalprodukt. Es sollte sein 1% oder der europäische Durchschnitt ist 1,2, 1,3. Also es fehlt einfach die Hälfte überhaupt am Geld und das schon seit Jahren lang. Und daher, und weil das schon jahrelang vor sich geht, wurden einfach gewisse Investitionen nicht mehr getätigt. Und dieser Investitionsstau ist jetzt so groß, der Berg, dass man den Berg nicht mehr weiterschieben kann. Ja? Und vor den Berg stehen wir. Das ist wie so mit einem Schneepflug, man fährt durch die Straße, es sammelt sich immer mehr an und irgendwann bleibt man stecken. Und der Steckenbleib ist jetzt bzw. ab nächstes Jahr tatsächlich so.
Wie kann ich mir das vorstellen? Heißt das, es gibt keine Panzer mehr oder was fehlt?
Also es fehlt eigentlich im allen und das ist eine pauschale Aussage, die ist aber in dem Sinn leider auch richtig. Also es sind praktisch alle Systeme, in dem Sinn fehlen Investitionen. Das Problem ist, dass wir auch so Investitionen, Nachrüstungen, Beschaffungen, die gehen von heute auf morgen. Du musst ja planen, du musst einleiten, umsetzen und bis es dann tatsächlich wieder verfügbar ist, dauert es auch vor einem Luftgerät einige Jahre. Und da ist das Problem, sollten eigentlich schon gewisse Entscheidungen getroffen werden und so weiter, das ist nicht der Fall. Und daher wird das Gerät dezidiert ausfallen. Es fängt bei den Kampfpanzern an, die haben nie nachgerüstet seit der Beschaffung und ganz drastisch ist das im Luftbereich, weil bei einem Fahrzeug, das bleibt stehen, das ist nicht das Problem. Aber ein Luftfahrzeug, das kriegt einfach nicht mehr die Clearance zum Fliegen. Und da betrifft das eigentlich jetzt da fast alle Systeme. Ja.
Als ich in meiner Grundausbildung hatte, da hieß es, dass sich das Bedrohungsbild so ändert, dass jetzt quasi der klassische Krieg keine Rolle mehr spielt, sondern dass es mehr um Terrorismusbekämpfung geht oder asymmetrische Kriegsführung. Wie spielt das eine Rolle? Weil wenn ich sage, ich muss gegen Terroristen das Heer aufbringen, oder also wie ist der Zusammenhang da? Wie versteht sich das Heer in diesem Zusammenhang?
Ja. Man muss natürlich unterscheiden, es gibt in der Beurteilung zwei Tangenten. Das eine ist die reine sachliche Analyse und die sachlichen Ableitungen, was man trifft. Und das zweite ist die rein parteipolitische Entscheidung, die wird einfach aufgrund parteipolitische Präferenzen getroffen. Das Bundesheer ist ja kein Selbstzweck. Das hat nicht nur, weil es in der Verfassung steht, sondern man leitet ab aus einer gewissen Bedrohungsanalyse und das ist eine Tatsachenbericht. Also Bedrohung kann man vielleicht ignorieren oder was auch immer, aber das ist eine nüchterne sachliche Analyse, Bedrohungen, welche sind vorhanden und welche müssen wir oder wie können wir diese Bedrohungen dann begegnen, in welcher Art und Weise auch immer. Das ist eine Ableitung, das ist eine sachliche. Dann kommt eine Forderung heraus und dann sagt man der Politik, so, um diese Bedrohungen begegnen zu können, brauchen wir das. Und da brauchen wir diese Mittel. Das wird ja alles hochgerechnet. Der Politiker braucht sich das nur anschauen und zu entscheiden, ja oder nein. In Österreich wird einfach nicht entschieden. Er wird einfach ignoriert und dann man macht sich einfach nicht. Das ist ja die Inkonsequenz auf der parteipolitischen Seite. Und jetzt da hat das Bundesheer gesagt, diese, was man unter hybride Bedrohung zusammenfasst, diese Bedrohungen für Österreich gibt es in jedem Bereich. Das ist ja nicht nur die klassische militärische Sache. Ja, das muss man auch. Also Sicherheit ist ja nicht nur militärischer, sondern es gibt ja auch die soziale Sicherheit und so weiter. Man muss das ja auch umfassend sehen. Das Heer macht das schon, die Politik eher weniger. Und jetzt haben wir klar auf den Tisch gelegt, um das zu begegnen zu können, brauchen wir diese Mittel und das kostet so viel. Das ist ja schon die nächsten 10 Jahre vorgerechnet. Es liegt alles auf dem Tisch. Ja. Die Politik muss jetzt auch konsequenter sagen, gut, wir haben das Geld nicht, was ja nicht richtig ist in dem Sinn, oder wir wollen uns nicht leisten in dem Sinn. Aber da muss ja auch konsequent sein, gut, dann muss man auch der Bevölkerung sagen, das Bundesheer kann die verfassungsmäßigen Aufgaben nicht erfüllen oder wir ändern die Verfassung. Wenn sie die Politik, ist in Ordnung, dann muss, wenn das kein Problem, ja, sagt auch das ja, auch der Minister. Dann muss die Verfassung geregelt werden. Nur für die Verfassung braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Da muss aber die Politik die Farbe bekennen und sagen, nein, militärische Landesverteidigung braucht man nicht. Wenn das entschieden wird im Parlament mit der Zweidrittelmehrheit, das Heer das Erste, die was Nein sagt. Und sagen, jawohl, wir werden den Auftrag umsetzen. Mhm. Aber diese Inkonsequenz ist leider vorhanden.
Aber da sind wir irgendwie, ich finde, da sind wir jetzt irgendwie full circle in der Diskussion, weil das ist natürlich, sich mit den Fragen der Landesverteidigung auseinanderzusetzen, auch politisch, ist auch eine Frage, über Krieg zu reden oder über Bedrohung zu reden. Das ist auch immer schwierig, glaube ich.
Gar nicht.
Es sollte nicht sein, wenn man es nüchtern macht. Aber
ja, also wenn man das Bedrohungsspektrum anschaut, eigentlich, da ist das ein klassischer Krieg, der ist ja schon lange vorbei in dem Sinne. Mhm. Also auch der Kampfwahn an und für sich ist ja nur ein marginaler Teil in diesem genauen Abwehrspektrum eigentlich. Also ich rede jetzt gar nicht mehr von Cyber-Defense oder anderen Friedensschaffen Einsätze, was man Ausland macht. Also die Bedrohungen, die was es im Inneren gibt, das ist ja sehr multispektral heutzutage schon. Mhm. Und man braucht ein gewisses Setting, um das zu beginnen zu können. Aber man muss natürlich, und so seriös muss man auch sein, immer auch schon ein gewisses Worst-Case-Szenario annehmen. Und man muss ja eigentlich, dieser Bericht ist ja interessanterweise, wenn man den genauer liest, eigentlich ja schon ein Sparpaket. Weil er sagt ja, der Bericht ganz klar, diese klassische Landesverteidigung, die wollen wir, also die können wir eh nicht mehr erfüllen, also das wird auch in Zukunft nicht so sein. Also das ist eh schon herausgerechnet. Weil umgekehrt, wenn man das jetzt da streng auslegt, müsste man 2% fordern, dass man das erfüllen kann 2030. Also das hat man schon raus. Es ist eigentlich ein Sparpaket, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen, auch wenn jetzt da eine Verdoppelung des derzeitigen Budgets ist. Also man muss diese Zusammenhänge schon ein bisschen auch erkennen.
Ich fahre ja ganz oft über die slowakische Grenze und ärgere mich jedes Mal, ich ärgere mich nicht, sondern ich frage mich, ob das wirklich sinnhaft ist, dass dort zum Beispiel das Bundesheer steht und LKWs kontrolliert.
Der Einsatz des Bundesheeres oder Assistenzhaus ist eine politische Entscheidung.
Ja, ist mir klar.
Und da bin ich jetzt genau, was ich vorher gesagt habe. Es gibt diese sachliche Entscheidung und es gibt eine parteipolitische Entscheidung. Ob das sachlich notwendig ist, ist schwer zu hinterfragen. Das sage ich immer ganz, ganz offen eigentlich. Das hinterfragen auch viele in dem Sinne. Ja, rein von parteipolitisch ist es gefordert, sei es jetzt von den Landeshauptleuten, man will sich nicht die Blöße geben, man will vielleicht eine gewisse Sicherheit verkaufen. Das sind die zwei Paar Schuhe. Ja. Rein militärisch gesehen, sage ich, ist es nicht zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig.
Ja. Erstens sehe ich dann immer, vor allem bei der slowakischen Grenze, sieht man, weil es so flach ist, sieht man sehr, sehr stark, da stehen dann zwei so arme Büscheln herum in der Kälte und man denkt sich, das ist halt auch eine Show.
Natürlich.
Aber nicht eine Show, die das Heer jetzt macht, sondern eine Show, die Politik dem Heer aufzwingt.
Ja, natürlich. Wenn man den ersten Assistenzersatz anschaut, der war von 91 gedauert halt über 20 Jahre, ich war öfters auch in Bulgarien einen Grenzersatz, das war die politische Show eigentlich nur. Ja. Das war ursprünglich nur vorgesehen für 10 Wochen und dann hat man ihn verlängert und dann ist das irgendwie fast schon so verkleuert geworden oder was auch immer. Ja. Völlig Sinn. Und sogar wie diese Schengen-Grenze gefallen ist, trotzdem, dann hat man es begründet, glaube ich, kann mich gut erinnern, mit der Fußballmeisterschaft, das könnten ja irgendwer über die Grenze kommen. Mhm. Also völlig abstrus. Aber das ist halt diese Inkonsequenz in der Partei politischen Entscheidungsprozess.
So, ich stelle jetzt die nächste Frage. Auf was bist du stolz?
Stolz jetzt da, also rein für mich persönlich auf das, was ich bis jetzt da so geleistet habe, weil es waren doch jetzt einige Abschnitte, ist für mich persönlich, also ich trage da auch nicht außen, weil das für mich uninteressant ist. Also ich habe diesen expressiven oder diese Darstellungsbedürfnis nicht nach außen. Für mich ist es gar, ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt vier akademische Titel, das ist, ich habe teilweise gar nicht auf der Visitenkarte herum, aber es ist für mich eine Bestätigung, für mich ein Erfolgsgefühl und das reicht mir nicht völlig aus, ja. Also auf das bin ich schon stolz bis jetzt, auf diesen Werdegang, den was ich bis jetzt hingelegt habe.
Wenn du selber viel in Personalverantwortung warst, dann hast du sicher auch, ich weiß nicht, wie viele Menschen hattest du sozusagen unter dir in der Hierarchie bisher?
Also ich bin jetzt wieder in einer Fachfunktion. Also man hat im Heer die Möglichkeit, entweder ist man in einer Führungsfunktion oder in einer Fachfunktion. Am Anfang ist man in einer Führungsfunktion, also in einer Kommandantenfunktion und das meiste war, glaube ich mal, im Assistenzersatz, das waren als Kompaniekommandant, da waren fast 250. Also das war schon ein ziemlich großer Grenzabschnitt und 250 Personen war eine interessante Sache. Sonst Kompaniekommandant, je nachdem um die 100, ein bisschen mehr oder weniger in den Sinn aus. Ja. Also das sind, man hat Abschnitte, wo man führt und dann ist man wieder draußen, dann ist man nur eigentlich für sich selbst verantwortlich, was ja auch wieder nicht ist.
Und war das da unterwegs auch so, dass du den Leuten so menschliche Qualitäten mitgeben konntest? Also sozusagen die in etwas unterrichten?
Ich möchte es eigentlich sagen, fast das ist also bidirektional. Also man gibt nicht nur was mit, sondern man kommt ja auch immer zurück. Ja? Also immer, wenn man mit Menschen zu tun hat und man muss ja auch sehr, sehr reflexiv einmal arbeiten. Wie ist das angekommen, was ich gesagt habe? Hätte das besser machen können? Und im Endeffekt kommt man drauf, man lernt eigentlich nie aus, wenn man mit Menschen irgendwas zu tun hat. Oder wenn man verantwortlich ist, für Menschen auch zu führen. Ja? Also das ist immer irgendwas Neues und man muss eigentlich immer an sich selbst arbeiten, vielleicht etwas mehr an sich selbst arbeiten, als mit den anderen Menschen. Das ist vielleicht so eine Erkenntnis. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, weil man sonst zu betriebsblind wird und eigentlich man glaubt, man ist eigentlich der Mittelpunkt. An diesem Mittelpunkt hat sich der andere zu orientieren. Das ist eigentlich ein falscher Ansatz.
Und ist es dir da auch einmal passiert, dass du sozusagen, du hast dann gemerkt, wie sich Menschen da entwickelt haben unter dir in der Funktion und das hat dich dann mit Stolz erfüllt?
Na schon, das ist die Verantwortung, das war natürlich als Batteriekommandant in Arnsteckum, da hat man auch das Kaderpersonal unter sich und da fangen die Jungen an, die haben Laufbahnkurse und die müssen sich dann weiterentwickeln eigentlich und da ist man schon auch für die Steuerung ein bisschen auch verantwortlich, im jetzt in irgendwo zu hindringen. Ne? Und ich habe diese Woche hab ich mit einem gesprochen aus meiner Einheit, ganz zufällig eigentlich, noch jetzt kann ich fast sagen noch 15 Jahren, wie das erste Mal. Der ist in einer anderen Funktion, aber es war immer spannend. Ich kann mich erinnern, war ein junger Unteroffizier und ist jetzt verheiratet, hat 3 Kinder schon etc. Also das war ganz nett, da zu verfolgen.
Glaubst du, hat sich das Heer nach der Führungsstil im Heer verändert?
Ja, ganz massiv. Also wenn ich das von Beginn, also wo ich eingerückt bin, bis jetzt anschaue, das ist kein großer Unterschied. Es ist natürlich auch eine Gesellschaftsentwicklung. Das Heer ist ja keine Kaste an sich, sondern immer aufgrund der Wehrpflicht auch immer ein Abbild der Gesellschaft an und für sich. Das muss man auch sagen. Und natürlich auch die Qualität der Ausbildung der Ausbilder ist natürlich massiv gestiegen. Der Umgang ist ja ganz anders. Man hat auch ganz anders Zugang, wie man Kenntnisse vermittelt, wie man Fertigkeiten vermittelt. Und auch natürlich unter Druck und unter Belastung zu arbeiten. Also da hat sich schon einiges geändert, vieles.
Hat sich auch etwas geändert dadurch, dass jetzt Frauen beim Heer sind? Oder ist es eher so?
Natürlich schon, wobei der Frauenanteil im Bundeswehr noch immer relativ gering ist, aus verschiedenen Gründen. Also ich war damals gerade auf der Militärakademie 98, wo die Frauen eingestiegen sind. War natürlich am Anfang, man hat getan, als das die größte Herausforderung seit der Menschheitsgeschichte ist. Das war eine Auflage, unglaublich, ja. Das war interessant auch zu beobachten. Ist natürlich auch ein anderer Umgang, aber in dem Sinn, grosso modo kann man sagen, das sind alle Funktionen offen und in dem Sinn auch im Heer integriert. Da ist es kein Unterschied, ob diese Funktion Frau oder Mann ist eigentlich bei der Truppe, sondern da geht es um die Auftrag. Die Uniform ist gleich, anderer Schnitt, aber im Endeffekt ist so, ich glaube, das Heer schon ein Bereich, wo die Gleichberechtigung funktioniert in dem Sinne. Es gibt das gleiche Gehalt, es gibt die gleichen Möglichkeiten im Berufsaufstieg im Endeffekt. Schwierigkeiten gibt es natürlich immer, wo Mann und Frau zusammenarbeiten, aber das ist auch klar. Aber es hat interessanterweise auch dort, wo es intensiv ist, wo ein Gefecht oder draußen mit dieser Ausbildung, funktioniert es eher besser als schlecht.
Wir gesprochen haben darüber nachgedacht, dass es eigentlich witzig ist, dass das Bundesheer eigentlich einer wenigen Orte ist, wo auch zum Beispiel eine Frau in einer Führungsrolle von jemandem, der unter ihr ist, eigentlich die Frage gestellt werden darf.
Die Frage gestellt wird?
Darf nicht in Frage gestellt
werden. Achso, nein, da geht es auch nicht, ob sie eine Frau oder Mann ist, sondern in welche Funktion das sie hat. Genau. Das wird betrachtet.
Ja, sie ist ja geschlechtsneutral.
Vielleicht, wenn sie die Frau Hauptmann ist und die hat sie die Funktionskommandanten, dann führt sie die aus. Ja. Da geht es um die Qualifikation und nicht um das Geschlecht. Und das ist ja auch, das sollte ja auch vorbildlich sein in jedem anderen Gesellschaftsbereich. Es zählt die Qualifikation und nicht das Geschlecht, in welche damit man eine Person beurteilt.
Was mich jetzt das ganze Gespräch durch schon beschäftigt, ist, dass ich immer wieder sehe, wie viele menschliche, also dass die menschliche Komponente einfach extrem groß ist die ganze Zeit da. Also einerseits, wenn es darum geht, Kameradschaft innerhalb der Truppe, aber auch wenn du im Auslandseinsatz bist und mit vielen Menschen zu tun hast und eigentlich, wenn es da darum geht, Beziehungsarbeit zu leisten und so. Also ich nehme an, ihr reflektiert häufiger über den Begriff Kameradschaft oder diese Dinge oder was hast du da an Einsicht?
Natürlich, das ist vor allem besonders im Fortbreitungssemester, wo man wirklich sehr eng zusammengeschweißt ist, praktisch jeden Tag und auch gemeinsam Belastungen ausgesetzt ist, da wächst die Kameradschaft natürlich umso mehr. Das ist, und natürlich auch Friktion, also das ist nicht so, ne? Dann bist du plötzlich eingeteilt als Kommandant in einer in einem Abschnitt, jetzt bist du der Kommandant und musst die anderen führen und musst den anderen sagen, wo's lang geht. Das ist nicht einfach, also und dann wechselt es wieder plötzlich. Aber das ist eine Herausforderung, aber das muss man, und da lebt die Kameradschaft schon sehr auf und ist auch belastet. Nur unter Männern ist es eigentlich so, man hat keine Funktion und dann ist es wieder vorbei und dann geht es wieder zur Sache. Es menschelt immer, das ist keine Frage. Aber das Kameradschaft ist immer ein permanentes Arbeiten an der Person und an Beziehungen und an Kommunikationen.
Ich habe letztens den Satz gehört, man kann nicht gleichzeitig Chef und Freund sein. Oder so in die Richtung?
Das ist schon, ja. Aber das hat man eigentlich in der Ausbildung so gelernt. So, wenn man jetzt da eingeteilt ist als Kommandant, dann ist der Kommandant. Und wenn er was anschafft, dann wird das auch durchgeführt. Und das hat eigentlich immer auch funktioniert, weil man weiß, wie es auch, und vor allem vice versa, kann es einen treffen. Das war eigentlich ganz klar. Hat die Funktion, führt durch, ob das jetzt so gut ist oder nicht, sei dahingestellt, aber man macht eigentlich damit auch, ja. man trägt das eigentlich auch mit.
Wie gehst du damit um, wenn du im Freundesbekanntenkreis Leute hast oder wahrscheinlich Söhne von oder so oder Bekannte, die sagen, naja, also ich schaue schon, dass ich irgendwie untauglich bin, weil ich scheiße aus Bundesheer, ja. Wie gehst du damit um?
Also ich sehe das komplett nüchtern. Also okay. Durch dem, dass man die Möglichkeit, einen Zivildienst zu machen oder nicht, das soll jeder entscheiden können oder diese Möglichkeit, dass der Auswahl einfach annehmen. Ja. Es ist sogar besser, weil es bringt einem nichts, wenn einer oder gar nichts mit der Sache anfangen kann, der mag gar nicht. Ja. Es ist nicht nur, weil er die Waffe nicht tragen will, sondern ist meistens, ich will einfach nicht, oder wurscht, es interessiert mich nicht. Dann soll er einen Zivildienst machen. Ja. Also
auch ich meine Leute, die versuchen, keinen von beiden zu machen.
Naja gut, das ist wieder die andere Sache. Das gibt's, diese Prozentsatz an Personen gibt es natürlich auch. Muss man so zur Kenntnis nehmen, aber dafür gibt es ein System, wo man eh nicht auskommt. Oder schwer. Es gibt immer die Möglichkeiten. Aber gut, um die sage ich, ja, es ist so. Wie in einer Gesellschaft ein Bereich ist, der was Solidarität immer sehr, sehr eindimensional sieht. Das muss man zur Kenntnis nehmen.
Und das ist wirklich die ganz schwere Frage in meinem letzten Teil. Nämlich, wie siehst du das? Weil es gibt ja doch viele Leute, die sagen, also wenn alle Männer zum Heer müssen, sollten alle Frauen auch müssen.
Das ist eigentlich eine interessante Frage und passt eigentlich gut, weil das auch ein Thema sein wird, mit dem ich mich nächstes Jahr beschäftigen werde. Also Frauen im Heer, speziell also das Wehrpflichtsystem. Es ist auch geplant nächstes Jahr, dass ich nach Norwegen fahre und das vor Ort dann anschaue. Mhm. Also das könnte noch ein interessantes Ergebnis werden. Also ich bin auch zumindest ganz, ganz, ganz neutral jetzt mal dafür, dass man sich diese Frage auch stellt und auch mal die Vor- und Nachteile abwägt, beziehungsweise darüber diskutiert. Das schon. Ja. Das muss man sich auch ernsthaft stellen, warum das eigentlich so nicht ist. Darüber diskutieren wäre spannend. Mhm.
Ja, dann komme ich zur letzten großen Frage. Was bringt dich zum Lachen?
Situationskomik. Also das ist so ad hoc. Also Humor ist ein wichtiger Aspekt auch im Leben, sage ich mir, auch für mich. Aber es muss einfach auch passen. Es soll nicht zu übertrieben sein, aber so richtig aus der Situation heraus, wenn irgendwas Witziges entsteht, darüber kann ich wirklich herzlich lachen. Wenn es natürlich ist, einfach nicht gekünstelt und so aus der Bewegung entsteht, das ist ehrlich. Und es passieren Hoppalas, wie auch immer, und das gehört einfach zum Leben dazu. Das muss man mit Humor einfach tragen.
Kannst du gut über dich selbst lachen?
Ja, schon mal. Aber eher dann im Geheimen, weil ich denke, was habe ich für einen Blödsinn jetzt gemacht, ich Idiot. Also muss man schon über mich selbst auch manchmal schmunzeln, ja, das stimmt.
Aber zum Beispiel jetzt, ja, ich meine, ich fand das mir ich sehe das so ganz bildlich vor mir.
Ja.
Du hast irgendwie so eine Gruppe
in der
Grundausbildung
ja.
Und jemand, weil sie sagt, man sagt rechts um und einer dreht sich links um. Darf man da lachen im Moment?
Ah, ja, natürlich. Nicht so? Also das passiert dann schon. Also dann macht man einen witzigen Satz oder was auch immer. Also da muss man natürlich wieder aufpassen. Also sag erst, hast du nicht gehört oder bist du blöd, dann muss man, das ist gefährliche Sache. Also das muss man richtig rüberbringen, aber dann alle dann lachen. Das ist immer so die Krux dabei. Also manche können das, manche auch nicht oder es wird manchmal falsch verstanden. Also man muss immer aufpassen, wie man den dann irgendwie sozusagen witzig diese Situation dann meistert.
Ja, weil ich habe mir vorgestellt, dass das der Bundesheer nicht der Ort ist, wo man über sowas einen Witz macht.
Ah, ja, wenn sowas passiert, dann kannst du nicht lachen. Ja, nein, nicht, was denn links oder rechts ist oder was? Ja? Hat irgendwas in die Ohren? Ja, du hast wirklich, es kann ja auch sein, weil tatsächlich ein Defizit ist. Ja? Da muss man aufpassen. Wenn es öfters passiert, hoppala, dann ist dann was anderes dahinter. Mhm. Also solche Sachen sind immer sehr, sehr sensibel. Ja? Man muss aufpassen. Ob man mit Wissen, manchmal passiert das, dass es gut rüberkommt, dann lachen alle oder manchmal ist dann hoppala. Und wenn man das erkennt, dann muss man sagen, Entschuldigung, das habe ich so nicht gemeint. Man muss auch entschuldigen können.
Ich kann mich bei meiner Grundausbildung eigentlich nicht erinnern, dass da jetzt so viel Platz für Humor war.
Meine erste Angelegenheit.
Wenn beim Exerziertraining was daneben gegangen ist.
Aber ja, ja.
Da ist ja auch das vordringliche Ziel, dass eben die Truppendisziplin so, reinkommt.
Nein, natürlich. Das ist nur
wenn man das hat, dann kann man auch den Raum für den
Humor haben. Das ist richtig. Das Exerzieren.
Ja.
Das ist ja auch eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit, eine Truppe von A nach B zu bringen, sondern auch eine gewisse Disziplinierungsmaßnahme. Ja. Sich einzuordnen, sich orientieren an andere, das gemeinsame Auftreten, das hat ja auch andere Hintergründe.
Ja, und dann spürt die Gemeinsamkeit.
Das ist es, genau so ist es. Und das, die Garde macht das schon. Also, die muss natürlich sehr viel üben, dass sie so auftreten kann, aber die macht das schon aus, dann, wenn man mal dabei ist, schon irgendwo aus Eigen. Antrieb, weil man will dabei, man will gut, weil das Gesamtbild dann ausgezeichnet ist. Ja. Und wenn die so auftreten, und das ist, ich glaube, das erfüllt jeden Einzelnen auch ein bisschen mit Stolz, wenn er das gut ist. Und Das heißt, es ist die intrinsische Motivation, die was hier auch dabei ist.
Ich finde es halt witzig, wenn man mit Männern zusammen ist und irgendwer bekommt mit dem Thema Bundesheer, das dauert 3 Sekunden und man ist in einer 3 Stunden Erzählmarathon ja, über was für alle Dinge beim Bundesheer wem passiert sind.
Ja, das erstaunt mich immer wieder, also wie wenn einer nur einen Grundverdienst hat, was der für ein Erlebnis hat, das, da müsste ich glaube 2-3 Jahre beim Heer gewesen sein oder was auch immer. Ja. Aber gut, ja, das passiert auch noch, ja.
Einfach eine so veränderte Umgebung, dass das
der Eindruck gleich viel intensiver ist. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist halt ein anderer Lebensabschnitt, den was man zu absolvieren, den was man absolvieren muss, ja, eine Pflicht eigentlich zu erfüllen, ja, ob es einem gefällt oder nicht. Aber im Nachhinein ist es was anderes, ja.
Wie war es für dich eigentlich, Tommy, beim Bundesheer?
Das Bundesheer, also ich möchte schon auf den Aspekt eingehen, dass du lernst, in stressigen Situationen sozusagen einen kühlen Kopf zu bewahren, weil das ein wichtiger Teil war bei der Grundausbildung. Ja. Meine Geschichte dazu ist, dass wir einmal antreten mussten draußen und es war irgendwie, ich glaube, es kam überraschend und es war alles so hektisch, dass ich meine Waffe im Spind gelassen habe und der Spind war offen.
Das ist ein deutlicher Fehler. Ganz schlecht.
Ganz katastrophal.
Dann machen wir mal 10 Liegestütze.
Und ich bin halt draußen draufgekommen und dann habe ich mich halt so in die Reihe gestellt.
Ja.
Und unser Kommandant ist rausgekommen, sehr stolz, mit 2 Sturmgewehren und hat angefangen, die Seriennummern vorzulesen.
Ja.
Das war dann nämlich die zweite Prüfung, kennst du zumindest die Seriennummer von deiner Waffe. Dann musste ich sehr demütig hingehen und die Waffe wieder in Empfang nehmen. Ich weiß nicht mehr, was die Strafe war. Aber von da weg habe ich die Situation immer so hinbekommen, dass ich wirklich alles gecheckt habe, bevor ich rausgegangen bin.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Also auch wenn die Maßnahmen vielleicht für andere nicht einsichtig ist, oder weil jetzt sagt man, muss hier Liegestütze machen, aber dann merkt man sich dann eigentlich das immer. Ja? Und eine Waffe irgendwo liegen aus, ist ja nicht irgendetwas. Ja? Also das hat schon irgendwo einen Hintergrund, wenn man solche Methoden anwendet. Also man muss unter Stress und unter gewisse Dinge einfach ablaufen lassen können, ohne groß viel nachzudenken. Das ist entscheidend. Diese Drillausbildung an und für sich, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, gibt es ja auch in anderen Berufen im Dienst, ob das Polizei ist, ob Notarzt müssen diese Abläufe auch irgendwie üben, öfters und wie auch immer, Rettungsfahrer, das ist ja keine Eigenheit des Bundesheeres, sondern immer dort, wo Menschen unter Stress solche Tätigkeiten verrichten müssen. Grundsätzlich mal, also weil wir gesprochen haben bezüglich Ausrüstung und so weiter, dass alles relativ ziemlich mies ist, stimmt im generell, aber es hat die persönliche Ausrüstung, die Begleitung, es hat sich schon sehr viel getan, auch in der Entwicklung. Also die Uniformen, die neuen Veränderungen mit allem drum und dran, also von der Qualität kann man wirklich nicht jammern. Sehr abgestuft, auch ob man Hochalpinist ist, ob man Panzertruppe. Also grosso modo kann man sagen, ist ja die persönliche Ausrüstung, die ist ganz okay.
Ich habe auch immer noch die Tasche.
Ja,
Bundestasche. Das sieht man oft, dass Leute das
ist wirklich eine gute Sache, eigentlich, ich weiß nicht, praktisch, wer jeder braucht, dann bist du das einheitlich und privat, ist es so eine Sporttasche, wie auch immer, praktisch zu verwenden. Und ist gleich eigentlich sozusagen das Aushängeschild des Bundesheeres auch, ja.
Deine Socken auch noch?
Nein.
Die wird schon sehr alt.
Ja.
Die wird zerfallen sein.
Wir sind leider schon am Ende angekommen. Wir hätten jetzt noch doch auch ein paar so Geschichten, die uns noch so eingefallen sind.
Die können wir nachher noch diskutieren. Ja.
Oder in einem zweiten Teil mal. Weil ich vermute, dass es da viele Leute gibt, die auch noch Input haben dazu. Zuerst möchte ich mal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und uns da unser Grillen da mitgemacht hast.
Sehr gerne, war sehr spannend.
Ja. Gibt es noch etwas, was du uns oder unseren Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
Also vielleicht ein Punkt allgemein, was die ganze politische Diskursqualität betrifft. Also was ich mir gern wünschen würde, dass hier mehr sachlich argumentiert wird und mehr Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Und das, was man merkt einfach, dass man sehr ungefiltert Fakten hernimmt und ohne sich selbst darüber Gedanken zu machen oder diesen Beurteilungsschritt zu machen, weitergeht. Und die Qualität des Diskurses hat einfach nachgelassen. Also ich habe es auch auf der Uni gemerkt, manchmal beim Studium Politikwissenschaft, wie schnell, dass man abdriftet von der Sache in einen ideologischen Diskurs. Das schaffen viele nicht, irgendwo das zu trennen.
Eine Meinung eigentlich, oder?
Das ist die Meinung, die verteilt. Ja. Immer wieder, das ist ganz eigenartig, so geht relativ schnell, ohne das jetzt sachlich nüchtern zu betrachten, aus verschiedenen Seiten, als führend wieder hinzustehen, weil an und für sich, es gibt ja keine allgemeingültige Wahrheit. Also die Wahrheit ist immer eine konstruierte und ist immer abhängig vom Prinzip, vom Zugsystem, in dem ich auch diskutiere. Also mehr Qualität, aber auch mehr Diskurs allgemein, Das würde ich mir schon wünschen.
Da möchte ich noch, bevor der Tommy die letzte Frage stellt, möchte ich noch beim Tommy bedanken, dass er heute da irgendwie gekommen ist und mitgemacht hat. Und die Christiane, eigentlich hast du mich ersetzt, weil ich habe jetzt Christiane gespielt und du hast mich gespielt.
Du ersetzt die Christiane und ich ersetze dich.
Ja, total. Also aber danke fürs Zeit und fürs Kommen. Du hast auch einen Podcast.
Ja, Zeitgeist.show.
Ja. Um was geht's da?
Ein bisschen ähnlich wie mit Milch und Zucker. Ich lade Menschen ein, die beispielsweise einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, also etwas in ihrem Job oder im Beruf machen, das einen gesellschaftlichen Impact hat. Ich rede auch gerne über Digitalisierung oder einfach Menschen, die ich interessant finde, weil sie spannende Dinge machen. Also schon große Ähnlichkeiten mit Milch und Zucker.
Das stimmt, ja. Also danke fürs Kommen. Unbedingt rein in den Podcast von Tommy. Und ja, ich hoffe, wir machen das mal wieder. Das war schon witzig.
Ja, gerne.
Mal so die Rollen zu tauschen. Und der Tommy hat die letzte Frage an den Erwin.
Ah, es gibt noch eine Frage. Na gut.
Eine allerletzte.
Ja, eine der wichtigsten Fragen überhaupt im Leben. Wie trinkst du denn jetzt eigentlich deinen Kaffee?
Das ist eigentlich verschieden mit Milch und Zucker grundsätzlich, aber ich habe jetzt in letzter Zeit schon den Kaffee schwarz getrunken. Also ich bin flexibel und anpassungsfähig, je nach Lage.